Gleich erscheint etwas auf der Wand. Bin mal gespannt, ob ihr was erkennen könnt. Schwer, ne? Unser Beamer ist nicht ganz so geeignet für solche Fotos. Das Ganze war 1987 in dieser Gemeinde. Das ist so schön, eure Gesichter zu sehen. Wie ihr guckt und überlegt, ob ihr was erkennen könnt. Danke, Simon Görler, dass du dieses Bild rausgesucht hast, wo auch immer du das in den Schätzen dieser Gemeinde gefunden hast. Seht ihr euch gerne Fotoalben an? So alte Fotos von 1987 oder wo auch immer. Hier ist Leben dokumentiert. Zu jedem Foto gehört eine Geschichte. Hier muss irgendwas mit Verkleiden stattgefunden haben. Also, wenn wir solche Geschichten uns dann über Fotos vor Augen halten, dann sagt man oft, weißt du noch? Oder das war ja dort oder da. Was ist eigentlich aus demjenigen geworden? Ihr habt gerade ein paar Namen genannt, die mir nicht vertraut sind. Andere kenne ich. Was ist aus denjenigen geworden? Fotos und Bilder erzählen eine Geschichte. Eine Geschichte, in der man sich wiederfindet, jedenfalls solange man selbst etwas damit zu tun hat. Oder die Fotos eben etwas von Menschen erzählen, die man kennt, die mir nahe sind. Das Fotoalbum meiner Kindheit ist noch überschaubar und auf Papier. Wie sich das in Zukunft entwickelt, weiß ich nicht. Wir haben ja eine Flut von Bildern, die durch die technischen Möglichkeiten Einzug gehalten haben. Ob das hilfreich ist oder nicht, will ich gar nicht kommentieren. An manchen Stellen schön, wir können die Fotos vom letzten Gemeindeausflug schon auf der Website oder bei Facebook sehen. Auf der anderen Seite gibt es eben eine enorme Fülle. Kann man da überhaupt noch den Überblick behalten? Aber gemeinsam zurückzublicken, Lebenssituationen noch einmal zu erinnern und aufleben zu lassen, das sind kostbare Erfahrungen. Und man spürt, dass man schon ein gutes Stück Weg hinter sich gelassen hat. Besonders bemüht man ja diese Fotokamera bei besonderen Anlässen, Familienfesten, Geburtstagen, Urlauben, unvergessliche Erlebnisse. Wichtige Lebensstationen sollen auch bildlich festgehalten werden. Wie wir dann manchmal sagen, so für die Nachwelt festgehalten und dokumentiert. Und sie sind vor allen Dingen ja auch Anknüpfungspunkte für Geschichten, um die Geschichte weiterzuerzählen, im wahrsten Sinne des Wortes die Geschichte, die das Leben schrieb. Manchmal sind auch Entwicklungen zu sehen. Je älter die Fotos sind, umso deutlicher. Menschen verändern sich, rein äußerlich. Die Kleidung verändert sich. Man sieht, was man eben damals getragen hat. Man sieht auch, mit welchen Menschen man sich damals umgeben hat und was einem offenbar auch wichtig war. Welche Erfahrungen einen bestätigt und welche einen auch verändert hat. Und nicht selten dokumentieren Fotos auch das, was einmal erreicht wurde. Der Schulstart mit der Schultüte oder ein Sportabzeichen, ein Abschlusszeugnis. Es wird manchmal sogar in der Presse veröffentlicht, wenn man so kleinere Lokalpresse hat. Also persönliches Vorankommen wird sozusagen verbildlicht. Momentaufnahmen, vorzeigbare Erfolgserlebnisse. Doch das wirklich Wichtige scheint die Frage zu sein, die hinter all dem steht. Wo waren eigentlich die entscheidenden Stationen, die Wendepunkte, die Weggabelungen, die Entscheidung in meinem Leben? Bilder und Fotos sind da nur Erzählbrücken, so wie sie jetzt für mich auch einen Einstieg gegeben haben in diese Predigt. Wo würden wir den Finger der Erinnerung als erstes hinlegen, wenn wir anderen erzählen würden aus unserem Leben? Was käme uns als erstes in den Sinn? Die Geburt, Einschulung, Schulabschluss, Ausbildung oder Studium, der erste Arbeitstag, der Hochzeitstag, die Kinder. Wo würden wir die entscheidenden Wendepunkte sehen? Für Paulus, der unseren heutigen Predigttext geschrieben hat, gibt es da gar keinen Zweifel, hätte es damals schon Fotos gegeben, welches er auf den Tisch gelegt hätte und seine Geschichte dazu erzählen würde, nämlich den Wendepunkt in seinem Leben überhaupt, an dem sich nicht hier und da, sondern an dem sich schlechtweg alles geändert hat, alles verändert hat und so manches auf den Kopf gestellt wurde. Deshalb gibt es für ihn auch gar keinen Zweifel, dass sich sein Leben in ein Vorher und Nachher aufteilen lässt. Vorher und Nachher, so habe ich das Thema hier benannt. Auch da kennen wir viele Fotos, Vorher und Nachher. Wenn jemand neu umgestylt wurde, wenn irgendeine Diät angepriesen wird, finden wir alles in den Zeitungen. Nur bei ihm ist sein Vorher und Nachher das Aufteilen in zwei große Lebensabschnitte, wobei der eine sich eher in der Rückschau im Dunkeln verliert, während der andere schlicht und ergreifend ins Licht führt. Für ihn ist die Botschaft von Gottes Liebe, in der wir als Menschen angenommen und bewahrt sind, ohne etwas dafür leisten und vorweisen zu müssen. Diese Botschaft ist zum entscheidenden Wendepunkt seines Lebens geworden. Hier ging es für ihn um alles. Hier ging es um das Leben selbst. Deshalb ist für ihn dieses Vorher und Nachher auch so wichtig und tragend in all seinen Reden und Verkündigen. Und es stellt ihn vor die Frage, was sich denn so alles ändern müsse im Leben, damit auch andere genau das erkennen, sozusagen von außen erkennen, dass hier ein entscheidender Wendepunkt war, dass sie wahrnehmen können, dass sich hier Entscheidendes getan hat, dass hier jemand aus dem Dunkel ins Licht getreten ist. Oder um es mit den Worten von Paulus zu sagen, vom Tod zum Leben gekommen ist. Und genau das beschreibt Paulus in dem Abschnitt aus dem 6. Kapitel des Römerbriefes von Vers 19 an, der uns heute als Bibelwort vorgegeben ist. Ich lese aus der Guten Nachricht, so wie es auch auf dem Sonntagsbrief abgedruckt ist. Wenn ich vom Sklavendienst der Gerechtigkeit rede, überziehe ich den Vergleich. Aber ich will, dass ihr mit eurem begrenzten menschlichen Verstand erfassen könnt, worauf es ankommt. Früher hattet ihr eure Glieder und alle eure Fähigkeiten in den Dienst der Ausschweifung und Zügellosigkeit gestellt. Ihr führtet ein Leben, das Gott nicht gefallen konnte. So stellt jetzt umgekehrt eure Glieder und Fähigkeiten in den Dienst des Guten und führt euer Leben als Menschen, die Gott gehören. Solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr dem Guten gegenüber frei. Und was kam dabei heraus? Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr daran denkt, denn was ihr damals getan habt, führt am Ende zum Tod. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist, und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient, aus reiner Gnade, ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Deutliche Worte, die einem die Entscheidung sozusagen abzunehmen. Wer will denn schon schnurstracks ins Verderben laufen? Also stehen geblieben, umgedreht und gleich das Gegenteil von dem getan, was man bisher gemacht hat. und gleich ein Foto zur Erinnerung. Denn eins ist für Paulus eindeutig: Der Mensch richtet sich immer nach irgendetwas aus. Irgendwo macht er sich fest und dieses Festmachen bestimmt seine Laufrichtung. Und vorher, da lief man sozusagen drauf los, ohne Gott, verhaftet in der Sünde, wie er sagt. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir wissen dürfen, dass wir in Gottes Liebe aufgehoben sind und bewahrt sind, dass wir hier einen neuen Anfang machen können und Gott an unserer Seite wissen dürfen. Ich habe bei dem Abschied von Gisela Gratenau gerade mal wieder, wie so häufig, ein Gespräch mit jemandem gehabt über diese Frage, ob es nicht leichter und sehr viel klarer wäre, wenn man so wie der Paulus diese Entscheidung erleben würde. Früher ganz dunkel und jetzt ganz hell. Also in reifen Jahren seine Entscheidung getroffen hat und nicht schon im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und das Evangelium sozusagen mit der Muttermilch aufgenommen hat. Dass man im christlichen Elternhaus aufwachsen darf, ist eigentlich eine Bewahrung. Aber sie nimmt uns nicht die Verantwortung, auch irgendwann eine Entscheidung zu treffen, damit es auch dort ein Vorher und ein Nachher gibt. Die Entscheidung kann natürlich in einem emotionalen Moment geschehen, sie kann auch ganz sachlich sein oder irgendwo dazwischen. Nur diese Entscheidung zwischen einem Vorher und einem Nachher muss jeder Mensch treffen. Viele entscheiden das dann auch, machen das fest in einer Taufentscheidung. Und auch die Taufen werden dann oft fotografisch dokumentiert. Da kann man ein Bild zeigen. Da habe ich etwas entschieden. Und dann ist nicht mehr wichtig, was davor war. Ob wirklich ein Leben weit weg von Gott oder in einem christlichen Elternhaus, dann ist entscheidend, was danach kommt. Welche Lebensfotos werden denn zukünftig gemacht? Und nicht nur bei der Taufe, sondern vielleicht auch 20, 40, 50 Jahre nach dieser Entscheidung. Lasst uns noch einmal auf diesen Predigttext hören. Ich habe den von Jörg Zink gefunden, wie Jörg Zink ihn übersetzt hat. Und Christiane Gratenau ist so nett, uns den einmal in dieser Variante vorzulesen.
Bösen macht befreit und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Ich bin dafür besonders dankbar, weil es nach menschlichem Ermessen gefährlich ist, frei zu sein von den Vorschriften des Gesetzes. Denn euer Wille und eure guten Vorsätze haben keine große Kraft. Es liegt wirklich alles daran, dass ihr nun nicht eure Freiheit missbraucht, sondern euch aufs Neue einem höheren Willen unterstellt. Wie brave Lakaien der Sünde habt ihr bisher gehorsam erfüllt, was sie von euch verlangte, und seid dabei von einer Unsauberkeit zur anderen und von einem Unrecht ins andere getaumelt. Dient nun Gott mit derselben Treue. Stellt ihm euren Leib zur Verfügung wie bisher der Sünde. Dann wird Gerechtigkeit um euch sein und ein Abglanz von Gottes heiligem Licht wird sichtbar werden. Als ihr nämlich Knechte der Sünde waret, da habt ihr auch eure Freiheit gehabt und habt sie genossen. Genau besehen war es nichts weiter als eine Freiheit von allem, was recht gewesen wäre. Ihr habt auch euren Lohn erhalten und habt ihn mit vollen Zügen genossen. Es ist kein Wunder, wenn ihr euch mit Entsetzen daran erinnert. Denn dieser Lohn und dieser Genuss laufen geradlinig auf den Tod zu. Und nun? Nun seid ihr Knechte und Mitarbeiter Gottes. Euer Lohn ist es, in seiner heiligen Nähe zu sein und bei ihm in Ewigkeit zu bleiben. Wer ein Söldner der Sünde ist, den entlohnt sie mit dem Tod. Wer Gott dient, dem gibt er, was er Jesus Christus, unserem Herrn, gegeben hat: ewiges Leben.
Dankeschön. Es ist ja wie so eine Briefpredigt von Paulus. Und wenn wir die so hören und lesen, dann hören wir und lesen wir ganz viele zeitgeschichtliche Aspekte, die uns heute nicht mehr so vertraut sind. Da gibt es was über Sklavenhandel, da gibt es was über Lakaien, da gibt es was über Herrschaftswechsel. Man entdeckt sehr viel Zeitgeschichtliches darin, was wir für uns übersetzen müssen. Was heißt das dann? Gleichzeitig, wenn wir auf die Sprache von Jörg Zink hören, dann könnte das Ganze auch ein Zitat, ein Gedankenaustausch sein, wie man ihn heutzutage in einer theologischen Zeitschrift oder beim Kirchentag erleben könnte, lesen könnte. Man merkt also, in all dem ist eigentlich etwas Zeitloses. Man hat das Geschichtliche drin und man könnte es heute genauso diskutieren. Denn das, was Paulus hier sagt, seine Aussage ist eine zeitlose Aussage, die galt damals genauso wie heute. Zeitlos in der Nachfolge, zeitlos auch in der Gefährlichkeit, wenn man sich wirklich darauf einlässt, diese Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Nur die Art der Gefahren, die verändern sich, je nachdem, in welchem Jahrhundert man lebt. Er spricht hier von der Freiheit der Christen, eine Befreiung von Belastungen, frei vom Gesetz. Welch ein wunderschönes Wort eigentlich. Wir dürfen frei sein, wir müssen nicht gesetzlich dem Gesetz versklavt sein, sondern wir dürfen frei sein. Paulus hat ja einerseits schon deutlich gemacht, dass er hier nicht ein drauf loshandeln meint. Die Freiheit ist nicht gemeint. Es ist eher gemeint, dass wenn wir uns unserer Schuld bewusst sind, dass wir dann wissen, wir fehlen mit unserem Handeln. Also dieses Denken, dass Schuld überhaupt keine Rolle mehr spielt, da lässt er sich überhaupt nicht drauf ein. Schuld ist Schuld und die darf auch so benannt werden. Aber von dieser Schuld, nein, die darf nicht nur, die muss so benannt werden für einen Menschen. Aber von dieser Schuld werden wir befreit. Ich habe ein wunderschönes Zitat von Eckhard Reinmuth gefunden. Der sagt, wo man dem Menschen seine Schuldfähigkeit abspricht, spricht man ihm seine Verantwortung ab. Entmündigt man ihn, nimmt ihm seine Freiheit. Ich lese das nochmal. Wo man dem Menschen seine Schuldfähigkeit abspricht, spricht man ihm seine Verantwortung ab, entmündigt man ihn, nimmt ihm seine Freiheit. Freiheit wird nur dort zur Realität, wo ich meine Schuld benennen kann als Schuld und wo sie vergeben ist. Denn dann kommt die wirkliche Befreiung. In Galater 5, Vers 1 setzt sich Paulus mit Petrus auseinander und da hat er den Aufruf zur rechten Freiheit geschrieben. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft, auflegen. Die Befreiung, die Gott uns schenkt, löscht erstmal alle Archive aus, auch alle Fotoarchive eventuell, wo Schuld dokumentiert ist. Es wird da kein seelischer Striptease verlangt, der zum einen vielleicht geheimes Wissen bei Dritten und dann nachher eventuell ein mögliches Outing oder wie immer man das heute auch nennt, führt oder dass man dann in der Presse steht, was man früher alles Schlimmes gemacht hat. Paulus selber hat ja wirklich schlimme Sachen gemacht. Er hat die Christen verfolgt, er hat Menschen umgebracht, er war dafür mitverantwortlich, dass Stephanus gesteinigt wurde. Er hat das aber nie verschwiegen, zum einen hat er es nie verschwiegen, aber Gott hat ihn auch nie damit unter Druck gesetzt. Menschen haben das zwar versucht, aber weil Gott ihn freigesprochen hat, ist diesen Menschen das nie gelungen. Wir dürfen den Rücken frei haben. wenn wir uns zu Gott bekannt haben. Wenn Gott uns frei gesprochen hat, dann sind wir frei. Wenn er unsere Schuld vergeben hat, dann ist sie vergeben. Dann sind alle diese Archive gelöscht und das lässt uns mündig und frei sein. Und das führt uns in das Nachher. Das Vorher ist gestrichen und das Nachher, die Zukunft, bekommt eine Perspektive. Also, nur eins kann den Menschen vor Gott gerecht machen: der Glaube, dass Gott uns für gerecht erklärt. Gott streicht unsere Sünden durch, und zwar nicht mit einem Strich, sondern durch das Kreuz Jesu Christi, an dem er gestorben ist. Der Tod des Gerechten schafft die Freiheit des Sünders. Und hier beginnt nun der evangelische Spagat, der sich durch die ganze evangelische Kirche seit ihren Anfängen zieht und offenbar auch bei Paulus schon eine entscheidende Rolle spielte. Um es etwas provokant zu sagen: wenn ich schon ohne mein Zutun erlöst bin, dann kann doch auch alles beim Alten bleiben. Denn sonst komme ich ja in die Versuchung, durch mein ganzes Tun meine Erlösung zu erarbeiten, verdienen oder gar erkaufen zu wollen. Die anderen könnten den Verdacht hegen, dass ich mich nur so gut verhalte, um dann nachher auch in den Himmel zu kommen. Oh nein, beeilt Paulus sich zu sagen, auch wenn alles geschenkt ist, sollte man doch dann auch danach leben. Man sollte es spüren und ablesen können, dass sich etwas verändert hat. Würde man von allem Fotos machen, müsste jeder beim Durchblättern des Albums ganz automatisch an dieser Stelle, ja, an der Stelle, wo Jesus Christus die Herrschaft in meinem Leben übernommen hat, da müsste er den Finger hinlegen können und sagen können: hier hat sich Entscheidendes getan, unübersehbar. Aber warum sollen wir denn nun Gutes tun, wenn mit der Erlösung, salopp gesagt, schon alles in trockenen Tüchern ist? Das ist und bleibt eine der entscheidendsten Fragen des Christseins. Also, was ist zu tun? Am Beginn des Kapitels im Römerbrief, also Römer 6, aus dem unser Predigttext entnommen ist, fragt Paulus in Lutherdeutsch: was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Oder die gute Nachricht übersetzt: was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Und Paulus antwortet sogleich: das sei ferne, beziehungsweise gute Nachricht, unmöglich. Sünde trennt von Gott, dabei bleibt es. Aber diese Trennung kann nie mehr eine dauerhafte oder gar ewige Verbindung zwischen dem Menschen Aber diese Trennung kann nie mehr eine dauerhafte oder gar ewige sein. Über dem trennenden Abgrund der Sünde, die zwischen Gott und dem Menschen liegt, da gibt es jetzt eine dauerhafte und ewige Verbindung durch das Kreuz Jesu Christi. So gibt es eine Verbindung zwischen dem Menschen, zwischen dem neu gewordenen Menschen, zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Man kann durch Handlungen, Werke, Taten sich sehr wohl von Gott entfernen. Auch als Christ kann man das noch. Sich durch seine Handlungen, Worte oder Taten von Gott entfernen. Aber sich ihm zu nähern, das geht eben merkwürdigerweise nicht über Handlungen und Taten oder bestimmte Worte. Sich ihm zu nähern, kann ich nicht erkaufen. Ich kann also darauf verzichten, diesen Weg zu wählen, mich Gott zu nähern. Und trotzdem bin ich dazu aufgefordert, ein Leben im Licht zu führen. Was soll der Glaube, wenn er nicht etwas Gutes hervorbringt? Wir hören doch oft von Menschen, ich kann auch ohne Kirche ein guter Mensch sein. Und dieser Satz hat ja auch eine belegbare Wahrheit. Leider. Ich kann vielleicht ohne die Kirche, ohne den Glauben ein guter Mensch sein. Ist dann der nächste Satz nun oder der folgerichtige Satz, ein Mensch, der glaubt, muss ein guter Mensch sein? Kann das der Glaube sein, der aus der Gesetzlichkeit befreit? Nein, das kann er nicht. Es ist so, der glaubende Mensch ist dazu frei, ein guter Mensch zu sein. Wobei Freiheit hier nicht so verstanden wird, als dass man sich dafür oder dagegen entscheidet und diese Entscheidung ohne Folgen bleibt. Freiheit heißt hier nicht, macht doch einfach, was ihr wollt. Das ist immer Anarchie. Freiheit heißt, wir können gar nicht anders. Es ist uns ein inneres Bedürfnis, so zu leben, wie Gott sich das Leben von Menschen denkt, wie gelingendes Leben passieren kann. Der Tod ist besiegt. Wir haben die Verheißung des ewigen Lebens bei Gott. Ohne unser Zutun nimmt Gott uns als seine Kinder an. Darum lebt als Kinder des Lichts. Und nicht lebt als Kinder des Lichts, damit ihr von Gott angenommen seid. Lebt als Kinder des Lichts, so war der Eingangsvers. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Oder mit Paulus gesprochen, aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Diese Zusage bleibt, Gott sei Dank, verlässlich und schenkt uns jeden Tag neu die Möglichkeit, das zu sein, was Gott uns zutraut. Ob wir davon Fotos machen oder nicht, erzählen können wir es allemal. Und wir sollten auch uns immer wieder der Stationen und Wendepunkte unseres Lebens erinnern, an denen wir einfach mal Danke sagen konnten, für das, was wir erlebt haben. Mit oder ohne Fotoalbum ließe sich davon abendfüllend erzählen. Denn auf diesen Gott ist Verlass. Gott sei Dank. Amen.